Social Media ist halt wie Kokain. Also die tun zwar so, als ob sie sich glücklicher machen, aber hinterher stehst du noch döver da. Also wir haben halt Dopamin, unerwartet Neues. Interessant, will ich mal unbedingt weitermachen. Und ob das jetzt von Drogen kommt oder von irgendwie von Bildern, wie irgendjemand seinen Pickel ausdrückt, das ist letztendlich also auf der Gehirnebene an der Stelle dann auch sehr ähnlich. Fühlt sich immer sehr wichtig an und ist in Wahrheit irgendein Quatsch, den man dann ein halbes Jahr lang gar nicht mehr erinnert.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tach und willkommen bei Kopfsalat, dem Podcast von Freunde fürs Leben. Mein Name ist Sven Häusler und dies ist die zweite Folge zum Thema Social Media, das Dressing für den ganzen Kopfsalat. Es geht darum, was die sozialen Medien mit unserer psychischen Gesundheit anrichten, weil ganz ehrlich, so richtig gesund fühlt sich das irgendwie nicht an, was Instagram, TikTok, X und so weiter da mit uns veranstalten. Und wie immer spreche ich auch dieses Mal wieder in der zweiten Folge zum Thema mit einer Expertin bzw. einem Experten, damit ich hier ein bisschen schlauer rausgehe, als ich reingekommen bin. Und zu Gast habe ich heute Dr. Med. Jakob Hein, Kinder- und Jugendpsychiater, ehemaliger Oberarzt an der Charité, nicht der Serie, sondern der echten Charité in Berlin. Autor von circa 18 Publikationen, darunter Romane, Kinderbücher und Kurzgeschichtensammlungen. Drehbuchautor, hier dann tatsächlich von der Serie. Selber Podcaster und er ist sozusagen ein Tausendsasser sondergleichen. Herzlich willkommen, Jakob Hein.
Tag zurück, hallo.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst und uns hier ein bisschen mit deinem Expertentum zur Seite stehst. Gleich zum Einstieg hätte ich eine Frage, nämlich hast du ein Highlight in dieser Woche? Kannst du dich an etwas erinnern, was für dich ein besonderes Ereignis war?
Ja, tatsächlich habe ich das relativ unkompliziert. Mein jüngstes Kind hat gerade sein Abiturzeugnis bekommen, also das Zeugnis, mit dem es zum Abitur zugelassen wird. Und sieht mal sehr, sehr, sehr gut aus und da habe ich mich doch echt gefreut. War cool, dass diese 2 Jahre Superstress jetzt zu einem guten Ende vielleicht kommen.
Das ist gut. Konntest du dich über die eigenen Zeugnisse auch immer so freuen wie über das Zeugnis deines Kindes?
Das ist eine voll gute Frage. Also ich meine eigenen Zeugnisse sind irgendwie so komisch so durch mich durchgerauscht. Also die kamen, die lagen dann da. Ich weiß, dass die eine Bedeutung haben sollten, aber irgendwie war es mir merkwürdig egal. Man muss dazu sagen, ich hatte in Sport eine 3 und sonst eigentlich nur bessere Zensuren und dadurch hat mich das auf eine bestimmte Art nicht interessiert. Also dieser Zensurenstress und dieser NC-Stress oder so, das gab es eigentlich nicht. Ich komme aus einem anderen Land und bei uns ging es ja viel mehr darum, ob man sozusagen wie viel Anpassung gegenüber dem Staat man bereit war zu machen. Also eben, ob man länger zur NVA, zur damaligen Armee geht, ob man eben bereit ist, in die eine Partei einzutreten und so. Und das war für mich eher Stress und eher Entscheidungen. Meine Zensuren waren immer gut genug für alles, was ich wollte, aber meine Linientreue, die stimmte nicht so ganz.
Okay. Aber das klingt nach einer pragmatischen Einstellung zu den Dingen.
Ja, meine Eltern haben meine Zensuren, glaube ich, auch nicht interessiert. Also das war irgendwie auch klar, dass es zu Hause eher, also meine Eltern haben das halt unterschrieben, was ich ihnen da hingelegt habe. Und insofern, nee, das war mir nicht wichtig. Aber ich habe mich trotzdem gefreut für mein Kind, dass er ihm da gestern so ein super tolles Zeugnis vorlegen konnte. Und aber er weiß hoffentlich auch, dass wir ihn bedingungslos lieben, egal was für ein Zeugnis er anbringt oder egal, Punkt.
Ja, wenn ich spiele sie ihm den Podcast hier nochmal vor.
Ach so, ja, nee, also ich hoffe inständig, dass meine Kinder nicht Podcasts hören müssen, um zu wissen, dass ich sie liebe.
Sehr gut, verstehe ich. Mein Highlight der Woche, um das noch kurz einzuschieben, ist die Entdeckung der Wechselduschen. Kennst du so Wechselduschen? Also
absolut.
Heiß duschen, linkes Bein, 10 Sekunden, linker Arm, 10 Sekunden über den Körper und dann das gleiche rechts runter. Und das dann 3-mal und dann kalt enden. Ich habe es für mich den Saunagang des kleinen Mannes getauft. Weil mir wurde davon erzählt und ich konnte nicht glauben, wie belebend es ist bei der morgendlichen Dusche. Und ich möchte es jetzt nicht mehr missen.
Ich finde das eine wahnsinnig tollen Skill oder eine wahnsinnig tolle Achtsamkeitsübung, dass man, also dass du in dem Fall, also ich will jetzt nicht so von Mann sprechen, weil es gilt ja für Menschen, dass du so eine wichtige Alltäglichkeit wie das Duschen mit so einer Achtsamkeit darauf verbindest, was du da tust. Also das ist an sich schon etwas sehr, sehr Positives. Also dass du nicht einfach das für selbstverständlich nimmst, dass du dich duscht und dich wäscht und dass wir im Frieden leben und dass der Wasserdruck stimmt und dass du das warme Wasser dir auch anstellen kannst und so, sondern dass du durch so eine relativ einfache Prozedur diesen Vorgang auf eine Bewusstseinsebene holt, wo er gerne auch mal sein darf. Also ich glaube sofort daran, dass das was Gutes ist und werde es als nächstes auch probieren. Ich finde das einfach so eine echte, geschickte Lebensführung, so die nicht mal irgendwas mehr kostet. Das ist einfach cool. Ja.
Ich bin da großer Fan von. Beim Treppensteigen nämlich versuche ich auch immer zwei Stufen zu nehmen, damit ich nicht so Ausfallschrittübungen machen muss und so, weil ich denke, kann ich auch beim Treppensteigen machen.
Ja, ich denke eben auch. Ich suche ja im Gespräch mit PatientInnen, suche ich ja auch immer Lösungen, die sozusagen anders sind als fahren Sie mal 3 Wochen nach Bali. Also so, das ist so, also dieses kathartische Riesending, was man dann macht und dann ist es vielleicht total kacke in Bali und überhaupt muss das vielleicht auch nicht sein, dass man jedes Mal fliegt, wenn es einem nicht gut geht. Und deswegen, wie die jungen Menschen sagen würden, feiere ich genau solche Ideen und solche Lösungen. Und wie gesagt, also ich werde es auf jeden Fall beim nächsten Mal duschen auch ausprobieren. Das klingt einfach, warum nicht? Ja, es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gesundheitsschädigend. Ja, und deswegen kann man es ja mal ausprobieren, so, ja.
Ja, und ich habe noch eine Beobachtung gemacht, weil ich glaube, ich mache dabei, also gerade so bei dem ersten kalten Gang, mache ich dann so ein Gesicht, so wie so ein unterdrückter Schrei. Und ich glaube, dass mein Körper das aber fehldeutet, nämlich als Grinsen. Und wenn man länger lächelt, dann sagt man ja auch, dass das irgendwie, weiß ich nicht, Glücksgefühle ausschüttet oder irgendwie sowas.
Also ich glaube, wie gesagt, ich glaube, dass du mit dieser Übung diesen wichtigen und aber auch alltäglichen Vorgang des Duschens auf eine Bewusstseinsebene geholt hast, der dir gut tut und insofern also kann ich das nur begrüßen und sehr sehr unterstützen.
Top, dann mache ich das jetzt täglich auf jeden Fall. Jakob, ich habe ein Online-Experiment gemacht und zwar erstmal bin ich auf deine Website gegangen, da gibst du sehr viel von dir preis. Da steht nämlich unter Biografie, Jakob Hein wurde 1971 in Leipzig geboren. Er lebt seit 1972 mit seiner Familie in Berlin. Sonst nichts. So, also da stellt sich für mich die Frage, was ist in diesen 1 bis 12 Monaten geschehen, die dazwischen lagen?
6 Monate, okay, genau. Ach so,
da,
ja, genau.
So, das war die erste Beobachtung, die ich hatte.
Habe ich sprechen gelernt und Prozentrechnung.
Okay, dann habe ich das jetzt auch erfahren. Dann war ich bei Facebook und da konnte ich feststellen, dass wir 32 gemeinsame Facebook-Freunde haben. Und in meinem Fall kann ich da wirklich von Leuten sprechen, die jetzt nicht so Facebook-Freunde, weißt du, wo man nochmal lange nachdenken muss, wer war das nochmal, sondern wirklich Menschen, die ich kenne. So, und die scheinen wir halt eben beide zu kennen, wo ich mich dann gefragt habe, warum haben wir beide uns denn noch nicht kennengelernt? Und das wiederum hat dann die Frage aufgeworfen, könnte es vielleicht sein, dass Facebook gar nicht die reale Welt abbildet? So?
Das ist mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit so. Ich habe mich irgendwann relativ spät in diesem ganzen Social-Media-Spiel dafür entschieden, auch eine Social-Media-Präsenz zu machen. Habe dann überlegt, wo ich hingehe. Ich bin ja offensichtlich zu alt für TikTok. Und das ist auch nicht mein Medium. Habe dann überlegt, ob ich Instagram nutze. Also ich hatte lange vorher geblockt und hatte aber das Gefühl, dass das kein aufstrebender Wirtschaftszweig ist. Also da gab es so wenig Feedback, dass ich dann auch einfach keine Lust mehr hatte zu bloggen. Also wenn sozusagen jeder 10. Blog mal einen Kommentar generiert und dieser Kommentar dann auch noch immer so unangenehmer, in der Grammatikfibel nachgucken, also so Herr Schriftsteller, so unangenehmes Kackzeug. Und dann habe ich mich eben entschieden und bin dann eben zu Facebook gegangen, weil ich denke, dass da meine LeserInnen vor allen Dingen sind. Und es stimmt auch und es hat sich auch ganz gut bewährt. Und ich habe eben diesen Ich habe gar keinen privaten Account da eigentlich. Ich habe da nur also die Sachen, die ich so mache und probiere darauf aufmerksam zu machen, dass ich ab und zu mal was veröffentliche oder dass ich ab und zu mal einen tollen Auftritt habe oder ein neues, interessantes Projekt starte, um sozusagen, ja, um da auch ein bisschen in dieser Richtung aktiv zu sein, ohne. Also da sind sehr wenig Selfies und sehr viel absurder Quatsch, den ich da hinschreibe, weil es mir auch dann immer wieder totalen Spaß macht.
Mhm. Genau, das konnte ich dann nämlich im nächsten Schritt auch feststellen, dass du nicht bei Instagram bist, du bist nicht bei TikTok, du bist nicht bei X.
Also genau, da war ich, genau, ich war früher, das ist, also ich nehme das Stichwort einfach sehr gerne an, ich war früher bei Twitter und das ist einfach ein so rechtes Milieu geworden, dass ich das echt nicht mehr normal finde und dass ich es auch wirklich jedes Mal durchzuckt mich, wenn wieder irgendjemand auf X zitiert wird, weil das ist einfach eine super rechte Umgebung und ich finde es auch wirklich nicht mehr normal, da zu sein und ich finde es auch gar nicht mehr normal, in seriösen Medien aller Couleur das zu zitieren. Ich bin da richtig raus und habe meinen Account gelöscht und akzeptiere eigentlich auch nicht, Sophie Passmann ist auch raus, die war groß da und ich glaube sogar Jan Böhmermann, aber ich, wie gesagt, bin wirklich weg, ich lese das nicht mehr mit. Das ist so ein unangenehmer Kackhaufen geworden, ich will da auch nicht mehr als Fliege drum rumfliegen.
Mhm. Ich habe mir schon gedacht, dass du sehr gute Gründe dafür hast, dass du da auf diesen Plattformen, also insbesondere Twitter oder jetzt X, nicht stattfindest. Warum sind denn gefühlt alle anderen da? Warum sind so viele Menschen auf Instagram, auf TikTok,
also
auf X?
Auf Twitter war das halt so, das war für schreibende Menschen, für Menschen in den Medien, für Journalisten, das war wirklich wie Kokain. Also das war so genau das Ding, was man immer probierte. Man konnte, während man ein Fußballspiel guckte, konnte man so die Kommentare und die witzigen Ideen und das war wie so ein never-ending Brainstorming und da waren nicht die schlechtesten Leute dabei. Das war schon interessant und witzig und dann auch nochmal um die Ecke gedacht und andersrum nochmal rangegangen und andersrum nochmal das aufgezogen. Und es hat schon Spaß gemacht und war süchtig machend. Das war sehr interessant, was da so passiert ist. Und ich habe es auch sehr bedauert. Das war eine schöne Unterhaltung. Es war für mich also wirklich deutlich besser als Fernsehen gucken. Das hat mir echt voll Spaß gemacht, Twitter zu lesen. Und ich habe es bedauert, da zu sein. Also das ist so der Grund, warum Medienschaffende kaum davon loskommen. Also warum gerade eben so, also das war ja auch, wenn man sich dann anguckt, wie viele Zeitungsartikel es gab, die sich zur Hälfte damit beschäftigten, was im Twitterverse los war zu diesem oder jenem Ereignis. Das ist ja eigentlich über, also wo man so sagt, liebe Leser, geht mal auf Twitter und dann könnt ihr euch selber informieren. Stattdessen schreibt man einen Artikel darüber. Das war schon so an der Stelle immer grenzwertig. Und ansonsten ist es eben so klar, man kriegt eben, also das Corona hat da auf jeden Fall einen starken Schub gemacht, weil es war ja vor allen Dingen ein gefühltes Problem. Gerade die Leute über 30 gehen ja gar nicht so viel aus, sie gehen ja gar nicht so viel in den Club, die waren auch viel weniger im Theater, als sie das behauptet haben oder als sie das dann plötzlich in dem Moment gefühlt haben. Aber plötzlich wurden so die Türen zugemacht und es hieß, es gibt es auch gar nicht mehr. Es gibt auch kein Konzert mehr und keinen Auftritt, wo ihr hingehen könnt. Und es gibt keinen Club und kein Restaurant. Und es war eben ein sehr starker Phantomschmerz auch, der da um die Welt ging, also um die westliche Welt oder durch die westliche Welt. Und da war Social Media war da plötzlich die absolute Ersatzdroge. Da war dann so den gemeinsamen Schnaps trinken vom Computer, gemeinsam irgendwie singen. Ich war in so einem Forum, das hat total viel Spaß gemacht. Da war so, über welches Thema könntest du sofort 10 Minuten einen Vortrag halten? Und dazu haben wir uns dann getroffen und verabredet. Und da habe ich so viel gelernt über die Welt und es hat so viel Spaß gemacht, dass da Social Media sich als ein gutes Medium irgendwie auch erworben hat und erwiesen hat. Und ich zum Beispiel halte meine Social-Media-Blase sehr, sehr rein. Also wenn Leute anfangen, toxisch zu kommentieren, werden sie sehr schnell und sehr konsequent geblockt. Mhm. Weil das brauche ich einfach in meinem Leben nicht. Ich brauche es einfach nicht. Und habe deswegen eigentlich auch ein gutes Leben auf Facebook. Aber ich weiß, dass es das eben auch ganz anders gibt für gerade für Leute, die viel aktiver vorne sind. Also gerade meine Freundinnen, also die eben auch in der Öffentlichkeit stehen und die das eben auch als Teil ihrer Realität eben machen müssen und bedienen müssen. Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie die das aushalten.
Ja.
Also diese ständigen, übelsten, toxischen Beschimpfungen, die immer direkt unter die Gürtellinie zielen. Also da kann ich nur sagen, ich ziehe meinen Hut.
Ist so interessant, ne? Also weil das sind die Themen, auf die man auch schnell kommt, wenn man darüber nachdenkt. Also eher die toxischen, negativen. Aber was sind denn die Faktoren, die
Pull-Faktoren, genau.
Genau, was sind denn die Pull-Faktoren?
Man kann sich da sehr wohl fühlen. Man muss halt sehr viele Regeln beachten. Und ich bin da halt reingegangen, da war ich schon über 40 und ein paar Sachen waren mir klar. Ich habe da auch keine Partnerin gesucht. Ich habe viele Partnerinnen gefunden, aber keine gesucht. Also ich sag immer, wenn du das machst, tu die ganze Zeit so, als ob du... Ich probiere jetzt mal, ich will jetzt nicht, also normalerweise würde ich jetzt sagen, als ob du der König von England bist, aber also tu so, als ob du Taylor Swift bist. Also denk einfach, du bist Taylor Swift. Du willst dein Privatleben geheim halten, du willst nicht, dass Leute zu dir nach Hause kommen, du willst nicht, dass irgendwelche ungünstigen Selfies von dir irgendwie anders verwendet werden. So, denk immer, wenn du auf Social Media geht, du bist Taylor Swift, was du der Welt, worauf du der Welt Bock hast, das zu sagen, ob es witzig ist oder auch ob es traurig ist, okay. Aber denk dran, du bist immer, wenn du reingehst, bist du ein Superstar und das ist einfach eine gute Haltung. Und wenn man darauf sehr gut achtet, kann man eigentlich auch immer mal eine gute Zeit haben.
Okay, weil für viele ist ja so der USP sozusagen die ganz persönliche Authentizität. Also da deswegen geht's, glaube ich, so oft in diesen sehr privaten Bereich rein, ne? Also die Nahbarkeit, ich habe euch jetzt dabei dreimal am Tag so ein Status, ich bin jetzt gerade hier, jetzt bin ich gerade in meinem Auto und so weiter, also dass keine Grenzen mehr existieren. Und ich habe immer das Gefühl, dass das, was eben das Interessante daran ist, also da lasse ich die Leute ganz nah an mich heran und ich kriege so schnell ein Feedback, natürlich dann auch gleichzeitig wieder die toxischen Faktoren mit sich bringen.
Absolut, also, genau.
Und das ist diese verheerende Ambivalenz, die das Medium so mit sich bringt.
Und also das ist ja, im Grunde ist es das, was ja Matthias Döpfner, von dem ich wenig halte, aber sehr korrekt beschrieben hat, mit diesem, wer mit uns im Aufzug nach oben fährt, muss mit uns auch im Aufzug wieder runterfahren. Mhm. Oder wird auch mit uns im Aufzug runterfahren. Das ist genauso. Also wenn ich eben super persönliche Sachen wirklich reinstelle und veröffentliche, dann sollte ich sofort damit rechnen, dass die gegen mich verwendet werden. Und deswegen sollte ich immer nur so viel preisgeben, wie ich wirklich gerne preisgeben kann. Ja, also so, ich gehe da eben rein. Ich denke eben auch, mich hat interessanterweise aus irgendeinem Grunde hat mich mal beeinflusst eine Reportage, die ich gesehen habe über Robin Williams. Der Robin Williams, also das war damals auch zu MTV-Zeiten und der lud eben MTV ein zu sich nach Hause. Und er hatte einfach so ein Schloss sich gemietet in Schottland und hatte sich das nur gemietet, um es als sein Zuhause für MTV zu präsentieren. Okay. Das war wahnsinnig witzig und er machte so, also es war aber, es war also er löste das nicht auf in der Sendung. Es war dann nur so völlig klar, dass niemals er da wohnt, dass das gar nicht sein kann. Und er zeigte das und hier spiele ich immer Billard und das hier sind meine Hunde und hier ist mein Umkleidezimmer und so. Und dann ging er auf diesen riesen Balkon, der so über die schottische Landschaft und sagte, und das ist hier mein Balkon und ich bin der König der Welt irgendwie so. Und dann dachte ich, und seitdem habe ich nochmal so anders geguckt und habe gesehen, das machen einfach alle. Keiner von den Stars, die man in den Home-Stories sieht, ja, würde Menschen mit Kameras in ihre echte Wohnung einladen. Sondern die präsentieren halt irgend so ein nices Umfeld und irgendwie mieten sich was an. Oder da gibt es je nach Geld oder je nach Stardom gibt es dann so Lösungen. Und da dachte ich so, interessant, guck mal, wie die das alle schützen und wie die sich dann darum kümmern. Und ich sage auch immer, wenn ich jetzt irgendwie... Also wenn ich jetzt zum Beispiel höre, also jetzt Prinzessin Kate hat irgendwie eine Diagnose bekommen, ja, dann ist es das, was mir im Moment was ich wissen soll Und die Vorstellung, dass ich jetzt irgendwie weiß, wie es Prinzessin Kate geht, ist eine solche Illusion. Es gibt keine echte Nähe, also schon gar nicht irgendwie über so ein Medium, sondern das ist immer eine Illusion. Und wenn du nicht weißt, was das Produkt ist, was dir verkauft werden soll mit dieser Illusion, dann bist du halt das Produkt. Mhm. Und das ist sowas, was man dann wissen muss. Dann bist du sozusagen der Werbeträger. Und was man eben, was eben so interessant ist, wenn man eben das Internet sich eben architektonisch, also so IT-architektonisch anguckt, das Internet ist zusammengebaut worden damals von der NATO als ARPANET, um nicht zu vergessen, damit Informationen nicht verloren gehen. Und diese DNA wird man dem Internet bis an sein Ende anmerken. Das ist die DNA des Internets, nicht zu vergessen. Es geht nicht, du kriegst nichts aus dem Internet gelöscht. Du kannst dann irgendwie, keine Ahnung, die ARD beklagen, dass sie dann irgendwas aus ihrer Mediathek nimmt oder so ein Quatsch, aber du kriegst nichts gelöscht. Und das muss einem einfach klar sein. Mein alter Chef, irgendwie cool und aber irgendwie auch so ein bisschen, ich weiß nicht, es war irgendwie so ein Bauchgefühl von ihm, der hat immer gesagt, wenn Sie eine E-Mail schreiben, wenn Sie irgendeine E-Mail schreiben, hier mit Ihrer Charité-Adresse, dann immer so, dass sie morgen in der Bild-Zeitung stehen könnte. Und dann dachte ich immer so, ja, okay. Fand ich immer...
Schlauer Hinweis, ja.
Ja, es ist irgendwie voll die gute Idee. Also, dass man da nicht schreibt, ja, der alte Idiot, ey, wenn der nochmal kommt, dann müsste man ihm eigentlich mal die Beine brechen. Lieber nicht mit einer Charité.de-Adresse, so, sondern eher so, irgendwie, können wir mal telefonieren.
Dann. Könnte man auch als Professionalität bezeichnen.
Voll.
Jetzt hast du natürlich erzählt von prominenten Persönlichkeiten, die sicherlich auch in ihrem Werdegang schon durch eine Schule gegangen sind und ein Bewusstsein dafür entwickelt haben. Also vielleicht vor Social-Media-Zeiten schon allein durch den Umgang mit Medien vorsichtig zu werden. Also bevor ich die Leute nach Hause zu mir lasse, miete ich lieber ein Schloss und dann hole ich als Robbie Williams die Leute dahin. So, was ist jetzt mit den Personen, die durch diese Schule eben nicht gegangen sind? Also gerade TikTok ist ja ein Medium. Vielleicht ist das gerade der Reiz, dass ich mich als Mensch, der nicht in der Öffentlichkeit steht, in einem ähnlichen Kontext sehen kann wie prominente Persönlichkeiten, nämlich ich zeige mich und kriege dafür Zuspruch.
Das ist ja genau, was ich sage. Also erstens, in einem freiheitlichen Staatswesen darf jeder Fehler machen. Also dagegen können wir nichts machen und dagegen wollen wir auch nichts machen. Aber meine Botschaft an die Menschen, ich spreche auch natürlich viel mit Menschen unter 18, ist, du bist ein Star. Stell dir einfach vor, du bist ein Megastar. Und ich kenne gar nichts von Taylor Swift. Also ich weiß nur, ich bin informiert, dass die groß ist oder so. Darum geht's mir gar nicht. Sondern ich meine wirklich dich, du bist ein Star. Und verhalte dich mal bitte so. Weil du möchtest ja auch, zum Beispiel jetzt bei TikTok, also wenn du das Beispiel schon bringst, dann du möchtest ja ein Star werden. Und ich bin auch voll dafür. Dann fängst du mit deinem ersten, wie sagt man dazu, Post an. Und du bist vom ersten Post an Star. Und du beachtest alle Regeln, die ein Star beachtet. Natürlich, du kannst eine Pseudo-Intimität herstellen. Du ziehst dich so an, dass die Leute dich zum Anknuspern finden. Also bitte, mach das alles. Aber von Anfang an, du bist ein Star. Ja, und das ist so der Rat. Es geht mir nicht darum, dass du irgendwelche Lieder, sondern probier dieses Mindset dir drauf zu schaffen, damit du diese Fehler nicht machst, die man eben macht, wenn man denkt, naja, ich rumpel erstmal los und dann zeige ich mal ein paar, irgendwie, wie ich meine dreckigen Schlüpfer wasche und ist doch eigentlich ganz witzig und dann später fliegt mir das um die Ohren, keine Ahnung, weil ich gerne Bundespräsident werden möchte.
Das heißt, es fehlt uns einfach eine vernünftige Gebrauchsanweisung. Es müsste einfach in Anführungszeichen fehlt uns die Medienschulung, der Umgang mit Medien, gehört das in die Schule oder was wären deine Ratschläge, dass nicht weiterhin so viele Menschen in diese Falle tappen?
Oh Gott, ja, also warum sprichst du so große Themen an? Also weil das sozusagen triggert mich positiv. In dem Sinne, dass ich eben denke, also ich wünsche mir, dass junge Menschen die Schule verlassen und sagen, ich bin gut in Musik und Tanz und ich habe eine besondere Kompetenz dafür, andere Leute zu begeistern und in dem Team bin ich meistens Position 2, unentbehrlich, aber nicht der Lieder. So wünsche ich mir, dass Leute aus der Schule gehen. Mhm. Im Moment gehen die Leute aus der Schule und sagen, ich bin schlecht in Mathe und Physik. Ich bin schlecht in Deutsch und Kunst. Irgendein Scheiß. Und das ist was, was kein Mensch braucht. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir die tollen Leute, die in den Schulen arbeiten und die tollen Leute, die in den Schulen auch sitzen und am Unterricht teilnehmen, dass wir die Schulen nutzen, um daraus Kompetenzlabore zu machen, dass die Leute eben an Beispielen lernen, was sind meine Kompetenzen, was sind meine Stärken, wie kann ich die entwickeln. Und das ist völlig problemlos, das auf allen Ebenen zu machen. Im Moment haben wir da so ein, ich bin auch absolut dafür, dass alle Kinder Bruchrechnung lernen und dass alle Kinder sehr gut lesen und schreiben können, mit und ohne Genderstern. Aber ich finde, dass wir im Moment so ein Eimer haben, wo so jede Politikerin so ihre Wunschzettel reinschmeißt und irgendwie soll das dann im Curriculum runtergerockt werden. Zum Beispiel ist einer der Preise, die wir in den letzten 20 Jahren gezahlt haben, dass wir den Lehrplan in Anführungsstrichen entschlackt haben von Literatur, die die Kinder und Jugendlichen lesen. Die Kinder und Jugendlichen lesen in Berlin teilweise 4 Bücher in ihrer fucking Schulzeit, Entschuldigung. Mhm. 4 Bücher hab ich in der 6. Klasse gelesen als Teil des Curriculums. Und im Rahmen so einer Kompetenzentwicklung würde selbstverständlich auch meine Kompetenz, also würde dieser Transferprozess, dass ich die Entwicklung meiner Kompetenzen und dass eben meine Bewegung im Internet ein Teil dieser Kompetenzentwicklung ist, würde ganz natürlich stattfinden. Mhm. Stattdessen haben wir jetzt so diesen Raum Schule, da muss man Bruchrechnung lernen und da muss man morgens die Hauptstadt von Indien kennen und nachmittags im Frühtau zu Berge singen. Und dann lernt man, ob man schlecht ist in Geo oder gut ist in Musik, was auch immer das heißen soll. Und dann wird man entlassen und dann geht man ins reale Leben. Und das reale Leben besteht aus Instagram und TikTok und Discord und Chats mit Freunden und irgendwelche Leute, die sich mit dir treffen wollen, die sagen, sie sind 14-jährige Mädchen, aber auch stellt sich so unter 40-jährige Männer, ach Mensch, ein bisschen doof gelaufen. Und irgendwo gibt es da viel zu wenig Connect. Mhm. Und ich bin jetzt eben nicht der Typ, der sagt, ja, das muss ein Fach geben, Social Media. Dafür kann man ruhig mal noch ein paar Bücher streichen. Oder warum sollen unsere Kinder Trigonometrie lernen? Social Media und Steuerrecht. Ich glaube, wir gehen im Moment, hat sich das so ein bisschen entkoppelt, das System Schule von dem, was sonst so läuft.
Das finde ich natürlich insofern einen super interessanten Ansatz, weil, also, genau wie du sagst, ist gar nicht dann die Menschen schuld, in den sozialen Medien, damit mit den sozialen Medien umzugehen, sondern die sozialen Medien könnten ein anderer Raum werden.
Sie sind ein anderer Raum.
Ich meine, sie könnten anders sein, als sie im Moment sind. Wenn die Menschen. mit der Vorbildung, nenne ich es jetzt mal, die du gerade umschrieben hast, in die sozialen Medien reingehen, dann verändern die sich ja.
Ja,
so, dann wird es da viel schöner. Dann würdest du vielleicht sogar auch sagen, ey, Instagram macht richtig Spaß, oder?
Ja, also ich möchte sagen, also Facebook macht ja voll Spaß, also weil ich bin ja nur umgeben von sehr lustigen und sehr, sehr bekloppten Leuten. Und das, also ich habe da auch meinen Spaß, ist alles gut, aber ja, ich denke, absolut, ich halte das für möglich und deswegen meine Albtraumvorstellung wäre, dass zwei alte Dudes wie wir irgendwie dann so 12-Jährigen beibringen. Und wenn ihr auf TikTok seid, liebe Freunde, dann passt mal ein bisschen auf, ne? Nicht so viel nackte Haut. Das, weißt du, das ist so der fucking ja. Albtraum. Aber wenn wir eben sagen, also wenn wir sagen, wir sind ja, wir betreiben hier gerade das Kompetenzlabor 6, wir überlegen jetzt mal gemeinsam, wie würdet ihr denn die Funktionsweise von einem Lindenblatt, also so ein Lindenblatt transpiriert ja auch und nimmt Wasser auf und verarbeitet Nährstoffe. Wie würdet ihr denn so diese Arbeit von so einem Lindenblatt, wie würdet ihr das denn zeigen oder wie würdet ihr das denn so erfassen? Und dann schlägt die eine vielleicht vor, dass sie ein Bild malen und der andere hat eine voll gute Idee für einen TikTok. Und gemeinsam diskutieren wir das dann, welchen Ansatz wir für am geeignetsten halten. Und am Ende haben wir da vielleicht so ein bisschen so einen Konsens. Und alle wissen, wie man sich über Wirkungsweisen von Transpiration und Perspiration bei Bäumen und Xylem und Pholem, also weil das sind die Leiter von Zucker und Wasser in Bäumen und so, wie das dann so funktioniert. Und das ist aber nicht so, dass wir gesagt haben, so, Hefte raus, wir lernen jetzt Xylem. Und alle so, kommt es in der Klassenarbeit dran?
Hey Jakob, wir müssen häufiger reden, weil jetzt kriege ich richtig Lust auf die Zukunft.
Ja.
Also wenn das die Vision ist, dann Halleluja, würde ich sagen.
Ich versuche als Psychotherapeut zu arbeiten. Ach, mache ich schon. Alles gut, das läuft.
So, jetzt haben wir natürlich aktuell noch einen anderen Zustand. Also ich weiß jetzt, wie die sozialen Medien werden könnten mit dieser positiven Zukunftsvision. Im Moment sind sie noch anders. Du hast dieses Buch geschrieben, Gebrauchsanweisung für Berlin. Und da geht es auch um Isolation, um Suchen nach Identität, um Stress und auch darum, wie die sozialen Medien das noch verstärken können.
Also das Interessante ist eben an Social Media, besonders Instagram ist da so ganz groß, aber TikTok ist da dicht auf den Fersen, ist eben das, ich finde das so ein interessantes neues Problem, dass wir nicht mehr danach streben, so zu sein wie eine perfekte Person, die wir aus den Medien zu kennen glauben, sondern wir probieren jetzt, wie unsere eigene Perfektion auszusehen. Also wir nehmen so Instagram, wir machen so Filter rüber, wir machen so voll witzige, kurze Beiträge von irgendeinem so wichtigen Event, wo wir gerade waren oder was wir für wichtig empfinden. Und das Problem ist, dass unser Leben immer völlig anders ist und total kacke ist im Vergleich zu Leben. Also wir wollen mittlerweile so sein wie die ideale Version, die wir von uns geschaffen haben. Und das ist eben schwierig. Also für Menschen mit einem schlechten Selbstbewusstsein ist es dann eben schwierig, einen Abstand zu der Projektion zu bekommen. Also Platon hätte sich darüber sehr gefreut, ja, weil wir sind mittlerweile das Höhlengleichnis und wir betrachten uns, also mittlerweile ist die Projektion an der Wand des Höhlengleichnisses mittlerweile bunter als unser Leben und das ist ja eigentlich total interessant.
Das heißt, es spielt eine große Rolle. Also darauf wollte ich auch hinaus. Und was du gerade gesagt hast, also bin ich eine Person mit großem Selbstbewusstsein, vielleicht Natürlich. Eher mit einem schwächeren Selbstbewusstsein. Natürlich. Wo bin ich aufgewachsen? In welchem Umfeld bewege ich mich? Da muss man dann eigentlich ganz differenziert hinschauen, was die Rückwirkung von Social Media ist auf die Persönlichkeit?
Also die große Lüge von Medien war ja immer schon sozusagen so eine Gleichmacherei. Also dass man so gesagt hat, guck mal, alle können das gleiche Fernsehprogramm gucken. Ist das nicht toll? Und das ist ja jetzt noch ausgeprägter bei Social Media. Also ich kann ja jetzt eben, ich kann jetzt ein Freund von Taylor Swift werden. So und jeder kann das. Aber das in Wirklichkeit eben knallharte auch sozioökonomische Faktoren weiter wirken und die Abstände vergrößern zwischen den Menschen. Das wird eben einfach verlogen ausgeblendet. Und das war ja auch schon beim Fernsehen so, bei dem sogenannten Unterschichtenfernsehen, was ja dann seine Fortsetzung gefunden hat. Und die Antwort ist irgendwo immer Liebe. Also je mehr Liebe wir unseren Kindern geben können, je mehr Liebe wir in die Welt probieren zu bringen, desto besser wird alles. Aber interessanter ist Hass allemal, weil wir natürlich als Wesen, als kommunikative Wesen, das betrifft jetzt nicht nur Menschen, sondern auch fast alle Tiere oder so, ist natürlich Hass und Probleme sind immer viel interessanter, weil die oft dazu führen, dass wir uns darum kümmern müssen, was da los ist. Also schon in der Urzeit mussten die Menschen sich um Probleme viel mehr kümmern, weil alles ist gut, ist halt so ein Normalzustand. Und irgendwie, wir waren jetzt da und haben da die Bären gegessen und zwei sind nicht wiedergekommen, weil die dann gleich von den Bären gestorben sind. Das sind viel, 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 viel wichtigere Informationen, die man sich viel mehr mehr merken muss und wo man viel mehr Markierungen macht. Und alle beschreiben das ja. Also Margarete Stokowski hat das in so einem tollen Text auch geschrieben, wo sie sagt, wenn die Leute halt so sagen, ja, eigentlich alles okay, dann tolle Kolumne, weiter so. Das merkt man sich nicht. Aber den einen Typen, der dann super unangenehme Sachen schreibt, mit dem geht man dann praktisch abends schlafen. Das ist fürchterlich, ja.
Mhm. Okay, also jetzt für mich persönlich würde ich sagen, ich habe immer eher Bock auf mehr Liebe als auf Hass. So, aber ich verstehe, was du meinst. Also die Bewertung, also jeder kennt das auch, ne? Du bringst irgendwas an die Öffentlichkeit und da sagen 10 Leute, voll toll, hat mir super gut gefallen. Genau. Und eine Person sagt, das ist echt Schrott.
Ja, ja.
Und das merke ich mir.
Und das stimmt schon. Und das Neue ist ja auch daran, oder eigentlich ist es gar nicht so. Eigentlich sind das die Leserbriefschreiber von früher. Ja. Also es ist halt so, die Person sagt ja auch nicht Schrott, sondern jetzt so beim Podcast sagt sie, wahnsinnig miese Soundqualität, was ist da los? Oder warum nuschelt ihr immer so? Oder hatte ich dann den Kommentar, beim ersten Gendern habe ich dann abgedreht. Also so, das war dann, also so irgendein Grund finde ich ja immer. Also so ein objektiver Anstrich, den nimmt man ja gerne. Also ich bin eigentlich gar kein Arsch, der schlechte Laune probiert in der Welt zu verbreiten, sondern ich bin nur ein konsequenter Gender-Gegner oder irgendwas fällt da ein oder ich bin halt Logopäde und deswegen ist mir eine gute Idiolektik ist mir eben sehr wichtig. Und als ich dann gemerkt habe, dass Herr Hein Feiern in einem völlig falschen Zusammenhang gebracht hat, also Feiern ist im Duden immer noch definiert als das Zelebrieren einer Festivität. Auf Seite 747 ist das einfach nachzulesen. Liebe Grüße, Ihr Frank Stürmer, wo man so denkt, alles klar, ich weiß bis dahin, Frank, ich wünsche dir auch ein gutes Leben.
Ich merke schon, du hast hier und da schon mal solche Reaktionen und Kommentare bekommen. Oder du bist hervorragend darin, dir solche auszudenken. Wenn ich jetzt zu dir komme und Rat suche und ich bin schon völlig drin in dem Game. Ja, ja. Also ich bin sowohl Beauty als auch MMA-Influencer. Ich habe schon eine Riesen-Community und ich weiß, dass die Leute an mir lieben, dass ich sie halt eben 3-mal am Tag in mein Leben
versorge.
Lasse und genau. Das ist das, was die Menschen an der Stange hält. Und dann kriege ich aber gesagt, hör mal, das tut dir nicht gut, weil das wirkt sich ja auch auf deine Psyche aus. Also das ist auch Druck. Ich merke, dass mir das eigentlich zu viel ist, dass ich da gar nicht mehr so Lust drauf habe. Gleichzeitig ist das aber meine Geschäftsgrundlage. Ich lebe davon. So. Also meine mentale Gesundheit zu pflegen, würde dazu führen, dass ich meine wirtschaftliche Basis gefährde. Wie gehe ich denn damit um?
Ich habe von solchen Prozessen schon gehört,
das gibt's, oder?
Vorsichtig gesagt. Und es ist halt eine harte Ausstiegsberatung. Also das ist eine ganz klassische Drogenberatung. Ich habe ja lange auch in der Suchtambulanz, ich habe die Suchtambulanz der Charité geleitet. Das ist dann eben eine Pro- und Kontraliste, die man dann eben gemeinsam aufstellen muss. Und dass man dann eben guckt, also erstmal ist die Frage, also verdienst du wirklich Geld damit? Also manche erzählen dir das und verdienen 100 Euro im Monat, wo man so sagt, jetzt wollen wir uns mal ehrlich machen, so, ja. Also das, was du da aufs Spiel setzt oder was du im Moment verloren hast und das, was du dafür bekommst, ist den Preis nicht wert. Also das ist die Mehrzahl der Ausstiegsberatungen. Also dass man dann sagt, lass uns mal wirklich ehrlich sein und das ist nicht genug Geld für deine seelische Gesundheit. Also so, ja. Kann man immer sagen, ist Preis, ist unbezahlbar, aber ganz ehrlich, 100 Euro, also bitte nicht. Dann gehe ich Kellnern und das ist auch total interessant und auch sehr sozial und so. Dann, also lass mich mal in Ruhe. Wenn du jetzt aber signifikantes Einkommen generierst, dann ist es auf jeden Fall hochinteressant und zum Glück heute auch eine Möglichkeit, ein Makeover zu machen. Und einfach zu sagen, es geht so nicht. Ich halte das so nicht mehr aus. Ich bereite ruhig und durch so ein paar Posts mit einer anderen Temperatur und mit einer anderen Gewürzmischung sozusagen, bereite ich was vor, mache dann einen ganz gezielten Break, den ich ankündige. Also ich sage, ich mache Fasten, ich mache Social Media Fasten. Am besten ist es, wenn man es wirklich macht. Es ist wirklich am besten. Es ist auch, kann man auch nachweisen, dass das eben so die Akkus auflädt, wenn man wirklich fastet. Wenn man, also ein Freund von mir, es gibt so Kloster, wo man sich einfach einmieten kann. Mhm. Ein Freund von mir ist in ein Kloster gegangen, der ist heute Universitätsprofessor. Hallo Stefan, er ist ziemlich viel besser als ich. 7 Meter Mauern. Da ist dann einfach keine Frage mehr. Mhm. Da hat man dann auch nicht und einen Balken, sondern da hat man Ruhe. So, und dann.
Ach, gar nicht 7 Meter lang, sondern dick?
7 Meter dick. Sieben Meter lang ist ja uninteressant, 7 Meter dick. Und das ist Klausur pur. Und da nimmt man sich dann so ein paar Bücher mit. Das gibt es eben auch in Deutschland, das ist umweltfreundlich zu erreichen und Ruhe. Und nach dieser Pause, die man selber hoffentlich geschafft hat, so toi toi toi, kommt man dann raus mit einem an dieser Stelle schulungslos ehrlichen Post, wo man dann eben über die sich gründlich überlegte Richtungsänderung recht transparent ist und wo man und dann sozusagen verliert man ein paar Leute, die selten viel Revenue auch so. Das sind so Arschlöcher, die eh nur so ein bisschen mitgeschwommen sind, weil man das irgendwie interessant fand zu sehen. Also jetzt im Falle von MMA oder so, die das interessant fanden, dass man irgendwie Leuten ins Gesicht geschlagen hat und so. Aber die jetzt nicht in einem werberelevanten Sinne interessant sind. Und gewinnt aber, wenn man es eben richtig macht, mit den richtigen Hashtags, das sozusagen verlinkt, gewinnt man ziemlich viele Follower dazu, die gesagt haben, ich dachte, ihr seid immer nur so brutale Prügelschweine, aber das ist ja so krass, dass du ein Mensch bist und dass du bereit bist, sozusagen auch diesen Teil deiner Menschlichkeit mit uns zu teilen. Und das sind werberelevant viel interessantere Kunden und dann macht man weiter. Mhm. Also das wäre dann so ein Makeover. Das ist so ein bisschen eine größere Operation, aber kann man auf jeden Fall erfolgreich hinbekommen.
Ja, wir konnten das in den letzten Jahren ja auch durchaus bei einigen Personen beobachten, wo genau das geschehen ist. So, Leute, ich muss mich hier eine Weile verabschieden und dann das wieder zurückkommen, genau wie du es gerade umschrieben hast. Meinst du, es ist tatsächlich in den Fällen meistens aufgrund von einer Beratung so passiert oder war das eine Selbsterkenntnis?
Also als jemand, der diese Medienwelt so ein bisschen kennt, also total an der Oberfläche, würde ich immer davon ausgehen, dass es ein Ergebnis von einem Beratungsprozess ist. Mhm. Also ich persönlich kann nicht nur so für mich sprechen. Wir bekommen von diesen, gerade woran wir jetzt vielleicht alle denken oder so, wir bekommen von einem bestimmten Level vom Prominenten, bekommen wir zum Glück, zum guten Glück nur das mit, was uns vorgesetzt wurde. Und das hat absolut seine Ordnung so, ja, das ist völlig in Ordnung. Also die wenigen Leute, die genau diese Kurve, gerade bei Corona war das ja, hat es ja so ein paar so richtig aus der Kurve gehauen, wo du merkst, die haben keine Berater und wupp sozusagen vom beliebtesten veganen Koch Deutschlands mit Bestsellerlisten ohne Ende zu einem absolut horribel unbeliebten Menschen einfach, von dem gar niemand mehr sprechen will. Ja, das ist schon auch irgendwie furchtbar und da ist zu wenig Beratung auf jeden Fall erfolgt. Und bei den anderen würde ich immer davon ausgehen, dass eine Beratung dahinter, bei denen ich weiß, dass eine Beratung dahinter ist, würde ich mich ja nie dazu äußern. Mhm.
Wenn wir jetzt mal auf die besonders jungen Menschen sprechen, die vielleicht auch noch gar nicht im Bewusstsein haben, dass man sich da Rat holen könnte oder es nicht selber reflektieren können. Also ich spreche von Teenagern, von Kindern. Es gerade ein Buch erschienen, was ich noch nicht gelesen habe, weil so ein neues, The Anxious Generation, da geht's um, ja, da wurden Daten erfasst von den psychischen Folgen von Smartphones bei Teenagern in den USA. So, und das sind natürlich dann ja verheerende und traurige Zahlen. An so vielen Orten geht es um das Kindeswohl.
Ja. Ja,
und es gibt Gesetze dazu und wie die Kinder beschützt werden. Wenn wir in diesem Bereich gucken, soziale Medien, Smartphones, dann steht da zwar, ja, Nutzung erst ab 14, aber kontrolliert ja keiner. Also nutzt ja, also da muss man ja nichts einreichen oder irgendwas. Wie Wo liegt da die Verantwortung? Also die Betreiber, könnte man sagen, haben da eine Verantwortung. Sie nutzen die offenbar nicht, sondern schreiben einfach in die Nutzungsbedingungen rein, sorry, erst ab 14 müsst ihr selber machen.
Bis zu 14, ja, klicken, ja, genau. Es ist eigentlich erstaunlich, dass es diesen anderen Button noch gibt, wo man dann sagen kann, nein, ehrlich gesagt bin ich nicht. Oh,
genau, dann könnte man sich auch gleich sparen.
Ja, ja, also, darf man aber nicht. Da gibt es bestimmt EU-Recht, dass man sich den Button nicht sparen darf. Aber
ja, ja, genau, das ist genau. Bestimmt geregelt. Ja, ja, ja. So. Also bei den Nutzerinnen, da kann ich es nicht verorten, weil die eben zu jung sind.
Die Verantwortung liegt, genau, also das ist gar nicht so schwer. Die Verantwortung liegt halt einfach bei uns allen. Also ich will es tatsächlich, in Florida verbieten wir es jetzt, ne? Social-Media-Nutzung unter 16 ist jetzt einfach verboten. Und es ist total krass, weil das wird sehr, sehr breit diskutiert. Und alle wissen das jetzt. Das heißt, das geht wirklich nicht mehr so, ständig Social Media zu nutzen, weil jede Lehrerin, jedes Elternteil, jeder Typ im Bus weiß, dass du das gar nicht machen darfst. Und das sind schon nochmal, wird sicherlich eher überraschenderweise ganz interessant, vielleicht sogar eine positive Auswirkung in Florida haben. Jeder von uns hat eine Verantwortung dafür, die Eltern haben die Verantwortung dafür und auch, also wir haben immer die Verantwortung dafür, den Menschen eben zu zeigen, was da draußen ist, was man so draußen machen kann, ja. Früher haben die Mütter immer probiert, ihre Kinder ins Haus zu kriegen, heute probieren die Eltern, die Kinder aus dem Haus zu kriegen, also es ist wirklich ein bisschen eine Tragik. Ich will aber nur wieder so ein bisschen Hoffnung, also es tut mir auch leid, aber so ein bisschen Hoffnung natürlich nochmal streuen. In so Studien, wo es darum geht, die sind auch sehr wichtig und ich finde das auch sehr gut und wir müssen uns auch darüber unterhalten. Ich bin auch voll für diese Böhmermann-Initiative, dass man eigentlich große Social-Media-Plattformen eigentlich verstaatlichen sollte. Also es ist eigentlich absolut weird, dass wir so solche Plattformen haben, wo alle sind und wo extrem viel Meinungsbildung und extrem viel auch demokratische Prozesse sozusagen geformt werden und die einfach in den Händen von Privatunternehmern belasten. Also bei Social Media kann man ja sagen, sind es ja im Wesentlichen zwei Privatunternehmer, der von TikTok und Mark Zuckerberg. Und ich finde ihn gar nicht so schlimm, also nicht so schlimm wie Elon Musk, aber es ist trotzdem total nicht in Ordnung, dass diesem Mann im Grunde genommen die Meinung der Deutschen unter 30 gehört. Jedenfalls, was ich nur sagen will, diese Studien gucken natürlich auch immer nach unten. Also diese Studien finden nie raus, das ist eigentlich alles in Ordnung, weil das kannst du nicht veröffentlichen, das ist auch nicht interessant. Du guckst natürlich auch nur nach Veränderungen, du fragst dann, du probierst natürlich auch, das ist jetzt auch völlig in Ordnung wissenschaftlich, aber du probierst natürlich auch dieses negative Ergebnis zu erzielen, was du dann auch kriegst. Das heißt, da bin ich auch immer ein bisschen vorsichtig, würde mir gerne die Studie mal in Ruhe angucken, würde mir mal die Fallzahlen angucken und wie sie das gemacht haben, weil es ist ganz klar, dass diese Studie nicht probiert hat herauszufinden, alles eigentlich soweit in Ordnung. Es gibt halt Nachteile und Vorteile, sondern ich glaube schon, dass die Studie probiert hat, genau das rauszufinden, was sie dann auch rausgefunden hat. Das ist immer so ein Problem bei Wissenschaft.
Du triffst auf offene Ohren. Wir sind hier bei Freunde fürs Leben natürlich Fans von positiven Erzählungen.
Ja, so. Ja.
Und gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Ja, sehe ich genauso.
Also genau, es ist einfach gar nicht anders möglich. Ich halte auch immer immer wenn du mit dem Finger zeigst, dann machst du, irgendwas läuft dann schon mal schief und eben an der Stelle, dass man sagt, die Eltern sollten schon dringend probieren, damit in die Verantwortung zu gehen, ja. Und aber wir alle sollten das. Also ich finde eben nicht, dass man jetzt bei einer berühmten alleinerziehenden Mutter mit zwei Kindern, dass man der jetzt alle Verantwortung zuschreibt und sagt, die Eltern sind doch schuld, hat doch Dr. Hein bei Freunde fürs Leben gesagt, sondern es ist eben, wir alle haben eine Verantwortung und ich finde, wir sollten nicht probieren herauszufinden, wer schuld ist, sondern wir sollten alle immer probieren herauszufinden, wie man gemeinsam Verantwortung wahrnehmen kann.
Wie habt ihr das, also wenn du das erzählen magst, im ganz, ganz persönlichen Rahmen gehandhabt, weil du hast selber Kinder und kennst das Thema, ja, am liebsten würde ich sagen, mit 18 kannst du selber entscheiden, ob du das willst oder nicht, aber auf dem Weg dahin haben natürlich alle ringsherum, sind sie schon dabei, die Medien zu nutzen. Wie findet man denn da die Gratwanderung zwischen Eigenverantwortung, an die Hand nehmen, das begleiten? Wie hast du das für dich gelöst?
Also ich habe einerseits Glück, dass wir halt im Prenzlauer Berg leben und dass da eben an der Grundschule zum Beispiel Handys kein Thema waren. Und dass da an der Grundschule zum Beispiel Handys kein Thema waren bis zur 5. Klasse. Das war erstmal super. Mhm. Also das hatte da niemand und das war sehr gut. Und in der 5. Klasse, das ist ja dann schon mal ein ganz, ganz gutes Alter, so, ne, mit 10, so, dann haben die dann erstmal so Smartphones und dann geht das eindeutig los und es hebt auch sehr ab. Und dann haben wir eben immer probiert, halt transparent, ehrlich über uns selber. Also auch wir nutzen ja den Computer auch viel zu viel oder eben mehr, als wir das wollen. Und also wir probieren auch jede Woche ein Buch zu lesen, einfach um, also so einfach, weil das ist auch albern, wenn man vom Kind sich wünscht, dass es regelmäßig Bücher liest und man selber das irgendwie diesem schönen Hobby gar nicht mehr frönt. Und dass wir da auch immer so, ich habe auch immer einen Blick über die Schulter gemacht und habe geguckt, was macht ihr da gerade so, also auf Social Media, was ist da gerade los, und haben auch immer probiert zu, also da gab es auch ganz klare Zeiten. Also es ist auch ganz klar, also so und so viele Minuten. Also 30 Minuten, als sie noch jünger als 10 waren, und 45 Minuten und am Wochenende eine Stunde oder so. Also wir haben da immer klare Zeiten verabredet und die haben wir eingehalten. Das war ganz ehren. Aber wir hatten danach auch Ideen, was wir mit unseren Kindern machen wollen. Also wenn denn die Zeit vorbei war, war es dann nicht so, gut, okay, also meine Idee für jetzt ist kein Medien. Sondern wir haben dann gesagt, und jetzt gehen wir alle zusammen in den Tierpark oder jetzt gehen wir in den Garten raus und machen dies und das oder jetzt gehen wir zusammen spazieren oder jetzt bauen wir zusammen Drachen oder jetzt machen wir das und das. Also das ist eben, das Nichtstun ist ja kein guter Vorschlag, ja. Mhm.
Ja, ich muss ganz oft dran denken, wenn ich die Straße lang laufe und es gibt ja diese Kinderwegen, wo die Kinder nicht nach vorne in Laufrichtung gucken, sondern halt eben den Blick auf den Elternteil, ja, ja, oder wer auch immer da gerade am Steuer des Kinderwagens sitzt. Und so oft sind dann halt eben die Eltern am Telefonieren. Ich denke, klar, wenn ich beim Aufwachsen das vor Augen habe, dann ist das natürlich auch der erstrebenswerte Zustand, den ich dann wahrscheinlich auch imitieren möchte.
Ja. Und wenn dann die Kinder so mit einem kleinen Stück Holz rumlaufen und so tun, als ob sie mit dem Handy telefonieren, dann sozusagen schreien vielleicht manche irgendwie, oh, wie niedlich. Und ich finde es schon so ein bisschen bedenklich. Und dass ich denke, oh, wow, das ist nicht so schön. Wie gesagt, ich finde, da soll jeder seine Lösung finden. Und mein Ding ist immer, weil du hattest das vorhin auch so schön angesprochen mit dem Kinderschutz und diesen ganzen Sachen. Ich bin recht weit weg davon, von dieser Altersdiskriminierung sozusagen. Also natürlich bin ich total für Kinderschutz und so, aber ich frage mich eben auch, wo ist der Erwachsenenschutz? Also ich meine, mit 20 war ich auch teilweise ein Vollidiot. Und warum hilft mir da keiner? Also ich glaube gar nicht, und ich glaube auch nicht, dass ich heute ein besonders kluger Mensch bin. Und deswegen bin ich gegen sozusagen diese Diskriminierung und bin eben dafür, dass wir immer transparent miteinander umgehen und dieses so don't do what I say, but do as I do. Also dass man eher sozusagen probiert, immer zu sagen, ja, ich probiere es halt auch zu leben, was ich da meinem Kind vorschlage. Und bei uns war es immer so, wir hatten dann als Bestrafung, also wir haben dann, als die Kinder noch so im Bilderbuchalter waren, war immer sozusagen, wenn alles gut ist, lesen wir 3 Bücher so abends. Das waren ja so diese kurzen Geschichten, es ging ja relativ flott, das vorzulesen. Und wenn die Kinder sich wirklich schlimm daneben benommen haben, dann nur 2 Bücher heute Abend, oder wenn es ganz, also wenn dann wirklich, also dann nur 1 Bilderbuch heute Abend. Das war so die schlimmste Strafe, die meine Kinder erlebt haben. Und die wollten es wirklich nicht. Die wollten ihre 3 Bücher gerne haben. Und also das haben wir eben gemacht, damit wir eben auf jeden Fall immer ein Buch mit denen abends lesen. Und das daran erinnern die sich heute auch. Die sind ja heute älter und wir haben es wirklich probiert, auch so zu vermitteln, obwohl es dann als die Kinder so klein waren, manchmal so waren, dass wir dann vor den Kindern geschlafen haben, weil es alles so anstrengend war.
Kenne ich gar nicht.
Ach so, na, das ist ja gut. Das freut mich, dass du das nicht kennst. Du bist eben der eine nicht Betroffene.
Genau. So, jetzt ist es ja die Verantwortung, die ich für andere habe, in dem Falle dann halt irgendwie für Kinder oder als Gesellschaft. Wenn man nochmal auf die Eigenverantwortung schaut, also ich habe 2 Instagram-Accounts. Das eine ist für mein Business-Account sozusagen, also wo ich meine Firma repräsentiere. Das andere ist dann so ein bisschen persönlicher für mich selber. Und selbst da, wenn ich da einfach nur Bilder, die mir was bedeuten, poste, ich stelle schon fest, dass ich auch gucke, welches Bild hat denn mehr Likes als die anderen.
Ja, na klar.
Und natürlich erkenne ich dann in dem Moment auch so, ach guck mal, da checkst du gerade, was hat mehr Anklang gefunden und so, aber eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf.
Ja.
Und gleichzeitig fällt mir der Absprung so schwer zu sagen, nee, dann nutze ich das halt eben gar nicht mehr. Ich melde meinen Account ab, weil ich muss sagen, macht auch Spaß. Also ich kriege auch gerne mit, was die anderen so machen. Und diese Selbstregulierung, ich muss gestehen, die fällt mir tatsächlich schwer. Und ich finde mich immer wieder in Situationen wieder, wo ich denke so, oh wow, das waren gerade 20 Minuten oder von mir aus auch eine Stunde.
Wo ich da rumgeholt habe.
Eigentlich echt verschenkt. Also, so Thema Selbstdisziplin, ne?
Ja, wir sollen nicht vergessen, also das sozusagen gegen deine Selbstdisziplin wirken. Also ich denke, man könnte da jemanden fragen, wobei die Zahlen ungern transparent. Also gegen deine Selbstdisziplin sind sicher 500 oder also sicher 50 Millionen Dollar investiert. Also es ist sozusagen, also die Firma, also die Meta hat auf jeden Fall 50 Millionen Dollar investiert, dass die Algorithmen so sind, dass alle Selbstdisziplin möglichst verschwindet. Mhm. Und da soll man, du kannst auch nur dir da verzeihen an der Stelle. Also das ist auch das, was ich wollte das vorhin sagen, warum man dann Zeiten festlegen muss. Weil abzuwarten, bis sozusagen unsere Kinder, gegen die diese Algorithmen so hart programmiert sind, die sind so programmiert, dass sie da dranbleiben. Es ist ja auch so, die Algorithmen zum Beispiel, also die Algorithmen sehen natürlich sofort, dass sich immer dieselbe Person einloggt über die IP-Adresse, weiß man das ja so. Und wenn man sich zu ungewöhnlichen Zeiten einloggt, kriegt man immer mehr Rewards in den typischen Spielen oder in den wahrscheinlich sogar auf Instagram, ich weiß es gar nicht. Ich habe das einmal gesehen, ich habe mal mit zwei sehr prominenten Personen, die ich sehr mag, ein Selfie von mir, also ein Foto von mir. Und automatisch wurde das sofort hochgeschossen, einfach weil ich da drauf war. Und weil sozusagen mich der Algorithmus ermutigen will, mach doch mal mehr Selfies, das ist doch voll cool. Mhm. Und da muss ich dann einfach gnädig mit mir sein und sagen, so ist das halt, ist okay, es war jetzt nicht 20 Minuten, sondern 40 Minuten und nächste Mal komme ich wieder mit mir klar. Mhm. Also das ist der Algorithmus ist, also das ist ja dieses an Algorithmen, dass die eben nicht mehr herausfinden müssen, wer du wirklich bist oder dass die nicht mehr heraus, sondern dass die nur sozusagen deine Benutzungswahrscheinlichkeit, dass sie sagen, okay, warte mal, jetzt 11 Uhr steigt er ein, das ist so, und der Algorithmus hat da einfach, dem bist du, also der Algorithmus kennt dich gar nicht, dem bist du total egal, ja, aber der ist genau darauf programmiert, dich jetzt zu knacken und meistens klappt das, weil der Algorithmus wirklich gut ist, das ist wirklich richtig top AA-Quality Code und manchmal dann eben nicht, Gott sei Dank. Und du musst dir dafür verzeihen, das geht nicht anders leider.
Okay, ich werde mich in Nachsichtigkeit mit mir selber üben. Wenn ich jetzt von meiner Therapeutin oder meinem Therapeuten schon gesagt bekommen habe, du, das ist bei dir wirklich, ich weiß nicht, was jetzt die ausgedachte Diagnose sein könnte, aber bei dir ist jetzt nicht mehr getan mit Nachsichtigkeit.
Internetsucht, so, ja.
Das ist schon mehr. Gibt es da ein Skillset? Gibt es da Tools, wo du sagst, das ist jetzt, das kann ich mit auf den Weg geben, ohne dass die Menschen zu dir in die Therapie kommen müssen?
Dürfen, also zu mir muss ja keiner in Therapie, dürfen, genau. Die Wartelisten sind lang. Also erstens sagt dir das der Therapeut nicht, sondern du findest es selber heraus in einem vernünftigen Therapieprozess. Das muss dir keiner sagen. Also das ist ja immer dieses so. Also meine Frau sagt, ich bin zu viel im Internet. Dann wäre meine Frage, warum sagt denn ihre Frau das? Mhm. Naja, also, Entschuldigung, ich bin 7 Stunden auf Insta jeden Tag. Also wissen Sie, wie viel das ist? Dann sage ich, na, dann ist doch gut, dann können wir doch schon mal ihre Frau weglassen. Also so sondern und dann ist sie immer, sie sind also, ja, 7 Stunden auf Insta. Also das heißt, sie sind viel im Internet. Ja, auf jeden Fall, richtig viel. Also 7, manchmal 9 Stunden. Okay, das ist viel, oder? Ja. Okay, und dann so, was hat denn das für eine Bedeutung, dass das so viel ist? So, also hat das eine Bedeutung oder so? Und dann irgendwie sagt man, ja klar, hat das eine Bedeutung. Ich bin süchtig. Und dass man sagt, ach okay, sie sind süchtig. Und Was heißt denn das? Also können Sie mir das so auseinanderklamüsern oder so, ne? Und meistens kommt man ja dann auf die Lösung. Mhm. Und dann gibt es häufig eine Phase, wo die PatientInnen probieren, kontrollierte Nutzung zu machen. Und dann klappt das bei statistisch 10-15%. Mhm. Und die 85-90% müssen dann wieder weiterdenken. Also so kann ich es nur sagen. Ja. Also das ist halt so, ich bin nicht verantwortlich, also weil das auch falsch ist. Also stell dir mal vor, also ich bin, also in Wahrheit, ja, das muss aber unter uns bleiben, weiß ich natürlich genau, wie viel Social-Media-Nutzung gut ist. Ja, aber das werde ich ja hier nicht sagen. Das ist, bleibt mein Geheim- und Herrschaftswissen. Und insofern sage ich immer den Patienten und Patientinnen und allen dazwischen und außerhalb, sage ich immer, ich weiß nicht, wie viel Social-Media-Nutzung für sie, für dich gesund ist. Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass ich möchte, dass du eine gute Lebensqualität hast. Wie findest du dahin? Und dann sind manchmal die Patienten total enttäuscht und sagen, Mensch, ich dachte, sie sagen mir das, ja.
Du hast gar nicht diese Anleitung, dieses Heft.
Doch, schon, aber das ist nur für Privatpatienten, die doppelt zahlen. Nicht mal die normalen Privatpatienten kriegen das Heft rübergereicht. Für die doppelt zahlen, die da ist dann, da gucke ich da mal, was möglich ist.
Aber das Gute ist, es gibt, egal was die Ursachen sind, egal was die Gründe sind, wo es herkommt, es gibt immer, wenn es einen Weg dahin gibt, gibt es auch einen Weg zurück, nehme ich an.
Ja, tatsächlich. Und es ist total krass, wenn die Leute dann diesen Detox machen. Manchmal aus so unerwartet guten Gründen, also weil sie plötzlich irgendwie sich verlieben oder weil so echt Basketball für sich entdecken oder so. Aber manchmal eben auch so aus, also manchmal wirklich, also dass die Eltern einfach nicht mehr können und den Router von der Wand abbauen und sagen, der wird jetzt wieder rangebaut, wenn wir hier wieder miteinander klarkommen. Mhm. Und dann ist es total krass, wie es den Leuten plötzlich gut geht. Und wie die sagen, das ist so komisch. Ich war doch auch immer depressiv. Also ich hatte so das eine und das andere. Und jetzt habe ich beides gar nicht mehr. Was ist denn hier los? Und dass man dann sagt, naja, ist ja interessant. Nehmen Sie mal schreiben Sie sich das mal irgendwo hin, dass Sie das nicht vergessen, weil es ja irgendwie eine ganz gute Erkenntnis war. Also lassen Sie uns das mal mitnehmen, so. Und es funktioniert tatsächlich. Ist wirklich interessant. Also Social Media machen dich nicht glücklicher. Das ist leider wirklich extrem selten so. Social Media ist halt wie Kokain. Also die tun zwar so, als ob sie dich glücklicher machen, aber hinterher stehst du noch döver da.
Bin gerade ein bisschen sprachlos.
Ja, das ist ja nichts Schlimmes. Wir sind ja jetzt auch fast schon am Ende. Insofern können wir ja, also Sprachlosigkeit ist was Schönes.
Aber ich finde, das ist ein erschreckender und gleichzeitig ein wahrscheinlich aufweckender Vergleich, den du da gerade gebracht hast. Ne? Also es ist letztlich dann, man kann es dann schon durchaus vergleichen, eben mit einer Rauschmittelsucht.
Ja, voll. So. Die Leute, die das machen, sind ja auch zu den Forschenden gekommen und haben sich zeigen lassen, wie sozusagen Rauschmittel im Gehirn von abhängigen Patientinnen. Also da gibt es richtig so Forschung dazu, um zu gucken, schieben wir die gleichen Systeme an? Die Antwort ist ja, wir nutzen das Dopaminsystem und dann ist man da schamlos draufgegangen. Also da gibt es gar keine zwei Meinungen dazu. Das ist voll mitten auf die 12. So viel haben wir dann auch als Menschen nicht zu bieten. Also wenn du jetzt überlegst, ob du Säure auf die Haut kriegst, ob die Haut kalt wird, ob die Haut warm wird oder ob dich jemand kneift, du kriegst immer rote Haut. Und so ähnlich so sind so unsere Gehirne. Also wir haben halt Dopamin, unerwartet Neues, interessant, will ich mal unbedingt weitermachen. Und ob das jetzt von Drogen kommt oder von Bildern, wie irgendjemand seinen Pickel ausdrückt, das ist letztendlich also auf der Gehirnebene an der Stelle dann auch sehr ähnlich. Fühlt sich immer sehr wichtig an und ist in Wahrheit irgendein Quatsch, den man dann ein halbes Jahr lang gar nicht mehr erinnert.
Ein schöneres Schlusswort kann ich mir nicht wünschen und ein schöneres Schlussbild als das von den ausgedrückten Pickeln.
Ach so, oh Gott, ja.
Jakob, ich habe sehr, sehr viel gelernt. Das war super interessant.
Danke, hat viel Spaß gemacht.
Das freut mich. Sehr gut. Noch eine Abschlussfrage habe ich. Wir geben unseren Hörerinnen und Hörern gerne noch einen Song mit auf den Weg.
Das habe ich schon mal mitbekommen, ja.
Hast du einen Song im Sinn, wo du sagst, ja, den möchte ich teilen. Der ist es wert, häufiger gehört zu werden als nur von mir.
Unbedingt. Und zwar möchte ich jedem, wirklich jedem, mit aller Liebe in meinem Herzen empfehlen, Schönheit kennt keine Jahre von der Popette Betancourt. Es ist ein so schönes Lied über die Schönheit und voller Hoffnung von einem unbekannten, aus mir unerklärlichen Gründen unbekannten Superstar aus Kreuzberg, Susanne Betancourt. Schönheit kennt keine Jahre. Es ist wirklich zu schön. Und man findet es, glaube ich, nicht auf einem bestimmten großen Streamingdienst. Man findet es aber dafür bei SoundCloud.
Okay, gut. Wenn wir ihn nicht auf die Spotify-Liste hier raufbekommen, weil er da vielleicht nicht ist, dann
hoffe, ihr findet ihn. Ich hoffe, ihr findet ihn auf Spotify. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn mal dort gesucht und nicht gefunden. Schönheit kennt keine Jahre. Schönheit kennt kein Zurück. Schönheit und nur die Wahre. Schönheit bleibt bei dir mit etwas Glück.
Voll gut, höre ich mir gleich im Anschluss an. Ich packe auch noch einen drauf, und zwar auch eine ältere Nummer, Hey Ja von Outkast.
Liebe ich.
Ja, kann man super zu abspacken. Und eigentlich ist mir in den Sinn gekommen wegen der Zeile Shake it like a Polaroid picture. Und ich bin gespannt, wie lange es noch dauert, bis mit der Zeile niemand mehr was anfangen kann, weil keiner mehr weiß, was Polaroid-Bilder sind in Zeiten von Social Media. Mal schauen, ich werde es weiterverfolgen. Jakob, vielen Dank für das Gespräch. Wie immer gilt, wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn, empfiehlt ihn bitte weiter, kommentiert, folgt gerne auch unserem Instagram-Account Freunde fürs Leben. Schaut euch unsere anderen Formate an auf YouTube, Bartalk, Lautgedacht. Findet ihr unter frnd.tv. Ihr könnt uns schreiben an kopfsalat@frnd.de. Da könnt ihr auch eure Lieblingssongs hinschreiben. Ihr könnt eure Highlights der Woche zum Beispiel schreiben. Und vor allem passt auf euch und euer Umfeld auf. Denkt dran, reden kann helfen, zuhören kann helfen. Und wenn das nicht hilft, dann gibt es Anlaufstellen, die ihr auch bei frnd.de findet. Uns bleibt jetzt nur noch eins zu sagen.
Tschüss.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Wenn euch unsere Themen interessieren, dann hört doch auch mal in den anderen Podcast von Freunde fürs Leben rein. In Bartalk spricht Moderator Markus Kafka mit prominenten Gästen über schwierige Themen wie Depressionen und Suizid, aber auch über Lebensfreude, Inspiration und die Reise zu sich selbst. Bartalk gibt's überall, wo es Podcasts gibt, und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.